bin ja schon ein bisschen enttäuscht, Rainer, dass du mein Thema nicht zusammenbekommen hast. Ich habe da bei deinem gar kein Problem. Umgekehrt. Jona, hä? Also das ist...
Ich habe es auch ganz einfach gemacht.
Ja, für mich danke. Ja. Noch eins vorweg. David hat mal eine schlechte Erfahrung bei der Eroberung Jerusalems gemacht mit den Lahmen und den Blinden. Da hat man ihn verspottet. Eher werden die Lahmen und die Blinden hier reinkommen als David. Nun, David ist reingekommen, hat Jerusalem erobert, aber seitdem hielt sich im Volk der Spruch, dass David eben die Lahmen und die Blinden hasst. Das ist bei unserem Herrn zum Glück anders. Er hat eine ausgesprochene Liebe und Nähe gerade für die Lahmen und die Blinden. Der Lahme hat heute Morgen gepredigt mit seinem Hexenschuss und das hat hingehauen und ich möchte mich also da einreihen heute als der Blinde. Und also insoweit nur darauf hinweisen, dass ich seit einiger Zeit, eigentlich fast genau seit 2 Jahren hier, Adelboden kurz danach vor 2 Jahren, eine Augenproblematik habe, die mich jetzt 2 Jahre sehr stark beschäftigt. Und die zur Folge hat, dass ich also öfter die Augen schließen muss, einfach weil ich nicht so eine lange Sehfähigkeit habe. Wenn ich also beim Predigen zum Beispiel mal die Augen schließe, dann bedeutet das nicht, dass ich meine eigene Predigt so langweilig finde, dass ich dabei einschlafe, sondern dass ich einfach Momente an die Ruhe habe. Also wundert euch denn nicht auch sonst, wenn ich mal durch den Gang laufe und da mal gucke ich euch nicht an oder Augen zu und so, rechnet mir es bitte nicht an, sondern wisst dann einfach, aha, er hat da eben sein Augenproblem. Ja? Manchmal tut man Menschen, das habe ich daran gemerkt, manchmal tut man Menschen echt Unrecht. Denkt, warum ist der jetzt von mir vorbeigegangen, hat mich nicht gegrüßt oder ignoriert mich oder. Es hat manchmal ganz andere Gründe, als wir dann oft bösartig anderen unterstellen. Also das nur vorab zur Klärung. Es ist hochinteressant, wie unterschiedlich Menschen zu Gott beten. Die einen sprechen ihn mit Gott, großer Gott, Herr oder König an. Andere mit Vater, sogar mit Papa. Und wieder andere beten Jesus, Herr Jesus. Und dann gibt es noch Menschen, die beten gar nicht. Egal ob oder ob nicht und egal wie. Immer kommt darin zum Ausdruck, wie ein Mensch zu Gott steht, wie er Gott sieht, was für eine Beziehung er zu Gott hat. Und wir wollen diesen Fragen in den nächsten 3 Einheiten hier, die ich halten werde, nachgehen. Was für eine Beziehung hast du zu Gott? Was für ein Bild hast du von Gott? Was bedeutet Gott für dich? Aber wir wollen auch genau andersherum fragen, in was für einer Beziehung steht Gott zu dir? Was bedeutest du für Gott? Oder in einem Satz, was ist Gott für dich und was will Gott alles für dich sein? Aber wen können wir nach Gott fragen? Wer kann über Gott gültige Aussagen machen? Wenn Gott Gott ist, dann steht er über Raum und Zeit. Dann ist er größer als alles, was wir aus unserem Denken oder aus unserer Erfahrung ableiten könnten. Und dann gibt es nur einen, der uns über Gott etwas Gültiges sagen kann. Gott selbst. Alles andere sind religiöse Fantasien und philosophische Gedankengebäude von Menschen. Etwa so, als wollte eine Mikrobe etwas über das Wesen des Menschen aussagen. Über Gott als Person, über sein Wesen und seinen Willen kann nur Gott selbst etwas Gültiges sagen. Und deshalb leben wir als Menschen von der Selbstoffenbarung Gottes. Und da sind wir auch schon bei der ersten großen Entdeckung über Gott. Gott ist nicht bei sich allein geblieben. Gott genügt sich nicht selbst, sondern Gott hat sich zu uns herabgeneigt, sich uns offenbart, zu uns geredet. Wir sind wichtig für Gott. Und weil wir ihm wichtig sind, deshalb offenbart er sich uns. Und das gilt für unser ganzes Leben. Weil wir ihm wichtig sind, deshalb möchte Gott sich uns offenbaren. Jeden Tag ein Stück mehr. möchte er uns sein Wesen, seinen Willen, seine Gedanken und seine Pläne offenbaren. Gott möchte sich uns offenbaren. Das ist dieser erste, ganz große Gedanke, diese erste Entdeckung, die ich fantastisch finde. Und ich habe das wieder gemerkt, heute hier an dem Wetter. Da sitze ich erst noch so schön und sehe die Berge von meinem Zimmer aus. Und dann mit einmal, ich sehe förmlich, wie die Wolke kommt und alles verhüllt. Und jetzt guckt mal raus, man glaubt kaum, dass da Berge sind. Also ich sehe die von hier aus gar nicht mehr. Nur noch eine verhüllte Wand. Mal abgesehen davon, dass es mich fasziniert hat, dass das wirklich fast Punkt 16 Uhr losging und ich dachte, dass Gott sich auf die Schweizer Pünktlichkeit derartig einlässt. Das hat mich also sehr fasziniert. Aber für mich war das heute Nachmittag wieder ein Bild für Verhüllung und Offenbarung. Unserem natürlichen menschlichen Denken ist Gott verhüllt. Wir sehen als Menschen, da können wir die intelligentesten Typen der Welt sein. Wir sehen in Bezug auf Gott immer nur so eine Nebelwand. Und wir leben davon, dass Gott diese Nebelwand zerreißt und sich etwas von uns zeigt. Wir leben von der Selbstoffenbarung Gottes. Und dass Gott das will, dass wir ihm so wichtig sind, dass er sich uns offenbaren will, dass er sich nicht selbst genügt, dass er nicht sagt, Sohn, komm her, dass wir zusammen sind, ist sowieso nicht zu toppen. Lass die, was will ich da noch mehr? Was will ich mit diesen Querköpfen da unten? Ja, also verstehen könnte ich das. Und es gibt ja oftmals Situationen, in denen wir uns genauso verhalten. Also ich kenne Leute, die halten sich zum Beispiel zu keiner Gemeinde, weil es gibt einfach keine so richtige, die ihnen gemäß ist. Nun ist das heute wirklich ein Problem. Wirklich ein Problem, heute eine Gemeinde zu finden, die bibeltreu ist und von daher am Wort Gottes festhält, wo man sagt, ja, da kann man hin. Aber dass das so gar nichts nirgends gibt und dass man sich nur so allein vielleicht mit 2, 3 Leuten überhaupt noch genügen kann oder nur noch von Vorträgen oder Internetstream lebt, da wird es bedenklich. Da denke ich, Manometer, wenn Gott so wäre wie wir, der hätte Grund gehabt, sich zurückzuziehen und zu sagen, ich bleibe für mich. Und wir, die wir viel weniger haben, wir tun oft so, als könnten wir uns selbst genügen. Also Menschen in der Gemeinde, die nicht mehr zur Versammlung kommen, die sich nur noch selbst genügen, aber mir immer erzählen, aber mit Gott und Glauben alles in Ordnung. Tut mir leid, das finde ich in der Bibel so nicht. Der Glaube ist in der ganzen Bibel immer angelegt auf Gemeinschaft. Und von daher bin ich Gott so dankbar, dass er nicht bei sich geblieben ist, dass er als gutes Vorbild vorangegangen ist und gesagt hat, ich will Gemeinschaft mit euch, ich will mich euch offenbaren. Ich möchte mit euch in eine Beziehung eintreten, in eine Beziehung gegenseitigen Redens und gegenseitigen Hörens. Gott möchte mit uns reden und Gott möchte, dass wir mit ihm reden. Gott möchte, dass wir auf ihn hören. Und Gott sagt uns zu, dass er auf uns bereit ist zu hören. Und das alleine, im Prinzip hier Schluss zu machen, wäre jetzt nicht zu kurz. Das ist doch unglaublich. Der Schöpfer des Universums möchte mit uns reden, möchte auf uns hören, möchte Beziehung zu uns haben. Kolossal. Und wie läuft diese Beziehung? Na, ganz im Wesentlichen über diese beiden Säulen, die Bibel, das Wort Gottes und das Gebet. Das sind die beiden ganz großen Hauptkanäle, in denen diese Beziehung läuft. Und dann natürlich immer durch den Heiligen Geist, der uns Gott offenbart, der immer wieder diese Nebelwand zerreißt, sodass wir, wenn wir die Bibel lesen, nicht nur vor so einer Suppe stehen, sondern mit einmal erkennen, was für Herrlichkeiten dahinter sind. Gott will Beziehung mit uns, Gott will mit uns reden und deshalb hat Gott uns die Bibel geschenkt, seinen Liebesbrief an uns, das von seinem Heiligen Geist inspirierte Dokument seiner Selbstoffenbarung. Die Bibel ist das Dokument seiner Selbstoffenbarung. Wir lesen in 2. Petrus 1, 21, niemals wurde eine Weissagung, ich ergänze, der Bibel, durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Und deshalb ist die Bibel so zentral wichtig und deshalb ist so wichtig, dass wir wirklich daran festhalten, dass die Bibel in keinem Bereich einfach nur das Produkt menschlicher, religiöser Fantasie ist, sondern dass die Bibel selbst Offenbarung Gottes ist, Gottes Wort. Und genau an der Stelle bohrt Satan am allermeisten. Und wenn er an dieser Stelle Erfolg hat, bricht alles zusammen. Und das müssen wir uns klar machen. Die Bibel ist das Dokument der Selbstoffenbarung Gottes. Und ich frage euch wirklich, ob ihr diesen Umgang mit der Bibel, mit Gottes Wort habt, dass das euch so ein Schatz ist und sagt, wow, der lebendige Gott hat mir hier was aufgeschrieben, hat mir was geschrieben. Das ist ein Liebesbrief des Schöpfers an mich. Und ob das nicht die Wertigkeit macht, oh, dass das nicht nur mal so liegt und mal so ganz kurz und husch husch und ach, schon wieder zu viel und lieber einen Film gucken oder Musik hören oder ich weiß nicht was. Ist das wirklich das, wo ich sage, wow, hier redet Gott zu mir. Er will mit mir reden. Ich möchte euch sehr ermutigen, auch in diesen Tagen, einfach für euch diesen Zugang zu Gottes Wort neu zu finden und es selbst in dieser ganz persönlichen eigenen Beziehung des Lesens, des Redens, des Hörens mit Gott einzutreten. In diesem Wort, in der Bibel, erfahren wir, was Gott ist, was er für uns ist und was er für uns sein möchte. Und das allererste, was wir in der Bibel lesen, im ersten Vers, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist der erste Satz der Bibel, der erste Satz der Selbstoffenbarung Gottes. Gott offenbart sich hier also in diesem ersten Satz als Schöpfer des Universums. In seinem Wort, da beweist Gott sich uns nicht. Da gibt es jetzt keine Gottesbeweise, dass er existiert, sondern es wird einfach vorausgesetzt, na klar ist das alles, was ist, nicht aus sich selbst daraus entstanden. Na klar steckt da der planende, denkende, schöpferische Gott dahinter. Und deshalb einfach dieser Beginn, damit fängt alles an. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gott offenbart sich uns als Schöpfer des Universums. Das ist die allererste Offenbarung. Gott offenbart sich uns als Schöpfer des Universums. Deshalb fängt auch Paulus in seinem ja sehr systematischen Römerbrief genau an dieser Stelle an. In Römer 1, Vers 20, denn das Unsichtbare Gottes, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie, die Menschen, ohne Entschuldigung seien. In der Schöpfung können wir den Schöpfer erkennen. Das Werk sagt etwas aus über den, der es gemacht hat, aus dessen Gedanken und Kreativität heraus es entstanden ist. Wenn ein Baumeister, ein Künstler irgendetwas produziert, herstellt, dann können wir etwas erkennen über den Menschen an dem, was er dort hergestellt, gemacht hat. Und so ist es auch bei der Schöpfung. Dass Gott sagt, in der Schöpfung können wir etwas von der Göttlichkeit Gottes erkennen. Die Vielfältigkeit des Lebens, der Lebensformen, der Farben, der Düfte, der Klänge zeigt uns etwas von Gott. Das alles kommt heraus aus Gott. Gott ist nicht klein und eng, grau und langweilig. Die Natur zeigt uns, Gott ist groß und schön, voller Fantasie, Kreativität und Humor. Du hast es beim Turmbau zu Babel, was du es oder Daniel gesagt, und ich will herabsteigen. Ja, mal gucken. Ja, das ist Humor, blanker Humor Gottes. Der sagt, na gut, gucken wir mal, was die da unten machen. Um zu zeigen, seine totale Überlegenheit. Humor Gottes, auch in der Tierwelt. Wir erleben da manchmal die skurrilsten Abläufe. Da steckt so viel Humor auch drin. Also, Satan steht immer wieder vor uns und sagt, Gott, oh, klein, ganz klein und eng. Und Gott hat bestimmt gesagt, ihr dürft von keinem Baum hier im Garten essen, stimmt's? Nein, nein, nur von dem einen dürfen wir nicht essen. Aber der Teufel kommt erstmal, Gott hat euch bestimmt alle Bäume verboten, stimmt's? Immer ist es die Absicht Satans, das Bild Gottes in uns zu verdunkeln. Gott klein, eng, böse, langweilig, grau, egoistisch, uns nichts gönnt und weiß ich nicht, was darzustellen. Darum haben viele so ein ganz verqueres Bild von Gott, weil es gar nicht gespeist ist von der Selbstoffenbarung Gottes, sondern von so ganz merkwürdigen Bildern, die Satan dann im Menschen hineinpflanzt. Also ich sage euch, schaut, wir sind in der Schweiz, da sollte es nicht schwer sein, wir sind ja extra aus Berlin angereist, weil wir Gott nicht in Betonwänden und in Straßen erkennen wollten, sondern hier in den Schweizer Bergen. Und wenn du hier rausgehst und das anguckst und das jetzt bewusst anguckst, kannst du was erkennen von dem, was in Gott ist. Seiner Größe, seiner Schönheit, seiner Vielfalt. Aber wir sehen in der Natur auch eine andere Linie. Die Linie des Fressens und Gefressenwerdens. Die Linie von Schmerz und Tod. Und die Bibel sagt, so ist die Welt nicht aus der Hand Gottes hervorgegangen. So ist die Welt erst durch den Abfall des Menschen von Gott geworden. Und, das ist das Schöne, so soll es nicht für immer bleiben. Die Verheißung gibt uns die Bibel auch klar. Aber das alles, diese andere Linie von Schmerz und Tod, diese andere Linie, was es damit auf sich hat und ob es dafür eine Lösung gibt, das alles können wir in der Schöpfung nicht erkennen. Dazu muss eine weitere Selbstoffenbarung Gottes hinzukommen. Das Wort Gottes, die Bibel, muss hinzukommen. Und deshalb haben wir in der Schöpfung und im Wort der Bibel zwei verschiedene Offenbarungsformen Gottes. Und die Schöpfung, da offenbart Gott nur so seine Gottheit, seine Macht, seine Kraft, seine Kreativität, seine Fantasie. Das offenbart er in der Schöpfung. Aber sein Wesen, seine Liebe, seine Gnade, seine Heilsziele, seine Pläne, die können wir nicht erkennen, wenn wir in den Schweizer Bergen sitzen und dort die herrliche Natur bewundern. Darum ist es mir das Schönste, das habe ich mir in den letzten Jahren, wenn wir in Adelboden waren, immer wieder mal rausgenommen. Dann bin ich mit der Bibel alleine irgendwo losgezogen, habe mich hingesetzt, habe die Natur mir angeguckt von einer schönen Perspektive aus und dann immer wieder im Wort Gottes dabei gelesen. Und da hatte ich diese beiden Offenbarungsformen zusammen. Die Schönheit und die Größe Gottes, die ich in der Natur erkennen kann, in seiner Schöpfung. Und dann das, aber wie geht's denn weiter? Und was steckt dann eigentlich alles wesensmäßig von Gott aus dahinter? Und deshalb können wir eben, wenn wir durch die Schweizer Berge wandern, nicht die Liebe, die Gnade und die Ziele Gottes erkennen. Das können wir nicht. Da können wir nur seine Gottheit, seine Kreativität erkennen, aber nicht mehr. Und deshalb ist am Sonntagmorgen eine schöne Wanderung zu machen, nicht die Art Gottesdienst, die Gott für uns vorgesehen hat. Sagen wir auch mal ganz klar, es gibt nämlich viele Menschen, da habe ich den Satz immer wieder gehört, ich gehe Sonntag schön wandern, das ist mein Gottesdienst. Sage ich, tut mir leid, das reicht nicht. Dann siehst du Gott nur als Schöpfer und diese andere Linie von Schmerz und Tod, von Fressen und Gefressen werden, was machst du mit der? Die kriegst du doch niemals erklärt und gedeutet, nur aus der Schöpfung heraus. In der Schöpfung zeigt Gott uns, wie groß und wie herrlich er ist. Er offenbart sich als Schöpfer des Universums. Und allein diese Gottesoffenbarung schreit doch förmlich nach einer Antwort des Menschen in Lobpreis und Anbetung. Also es gehört schon dazu, wenn wir eine Wanderung machen jetzt hier in den schönen Schweizer Alpen, wenn wir hier wandern, dann müsste eigentlich immer auch irgendwo in uns Gotteslob, Anbetung, Dank entstehen. Ja. Wer dankt Gott, wer preist Gott, wenn nicht wir? Niemand. Das wird ja gerade in Römer 1 den Menschen vorgeworfen, dass sie Gott als Schöpfer nicht gepriesen haben, ihm nicht Dank dargebracht haben. Das ist sozusagen die erste Sünde, die Gott dem Menschen vorhält, wo er sagt, mal ganz abgesehen von allem anderen, aber nur, dass du mich als Schöpfer nicht angebetet und mir gedankt hast, dass du durch die Schweizer Berge gedackelt bist ohne einmal zu sagen, ich preise dich, wie herrlich du das alles gemacht hast. Ich danke dir für die Schönheit, die du uns schenkst. Diese Blindheit, diese Undankbarkeit Gottes gegenüber, diese Ignoranz, das ist die erste Sünde, die dort in Römer 1 dem Menschen zugeordnet wird. Ich hoffe, dass für uns die Wanderung hier immer wieder auch zu einer Quelle von Dank und Anbetung und Lobpreis Gottes werden. Also, das ist die erste Beziehungsebene, in der Gott zu jedem Menschen steht. Gott ist der Schöpfer des Universums. Und als solchen dürfen und sollen wir ihn anbeten und preisen und ihm danken. Aber Gott ist nicht nur der Schöpfer des Universums. Er ist auch unser ganz persönlicher Schöpfer. Ist das ein Unterschied? Ja, ich würde sagen, ja. Schön, alles schön. Also jetzt sieht man es nicht, aber ich weiß ja, was dahinter ist. Das ist Glaube. Ohne zu schauen, ich weiß, was dahinter ist. Das ist toll. Aber was hat es mit mir zu tun? Persönlich. Mich richtig persönlich betreffend wird es doch erst, wo die Linie vom Schöpfer nicht nur in das Universum hineingeht, sondern wo sie auf mich führt. Gott ist nicht nur der Schöpfer des Universums, er ist doch unser ganz persönlicher, dein Schöpfer. Wir lesen davon etwas im Psalm 139, wir haben es gerade gehört. Du bildetest meine Nieren, du wobest mich in meiner Mutterleibe. Hier im Psalm 139 entdeckt ein Mensch Gott eben nicht nur als Schöpfer des Universums, sondern auch als seinen ganz persönlichen Schöpfer. Und in diese Beziehung als Geschöpf zu seinem Schöpfer, die ja völlig unabhängig vom Willen des Menschen ist, tritt dieser Mensch, dieser Beter, David ist es hier, jetzt aktiv ein, indem er Gott anbetet und indem er erkennt, was Gott als Schöpfer für sein eigenes Leben bedeutet. Ich bete Gott als meinen Schöpfer an, weil ich erkannt habe, dass Gott mich will. Dass Gott mich will. Denn sonst hätte er mich nicht erschaffen. Ich bin kein Produkt des Zufalls, sondern von Gott gewollt. Und dafür danke ich ihm. Ich habe vor einigen Wochen mit einem Bruder kurz vor seinem 90. Geburtstag telefoniert. Er hat so eine Feier gemacht in der Gemeinde mit Geschwistern. Sagte, ach Mensch, da hat er auch so andere eingeladen. Und die sagten, ach nee, so mit Geburtstagen hätten sie es nicht so. Und dann hat er schon ein schlechtes Gewissen bekommen und dachte, naja, ich will mich ja nur nicht in den Mittelpunkt und in den Vordergrund stellen. Und achte, sag ich, na hör mal, was feiern wir denn an unserem Geburtstag? Dass wir da sind. Wir feiern an unserem Geburtstag, dass Gott uns will. Das. Und das können wir doch jedes Jahr wieder feiern. Danke, Herr, dass du mich willst. Das feiern. Und das hat nichts damit zu tun, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern Gott dafür die Ehre und den Dank zu geben, dass er mich will, dass ich da bin. Eigentlich möchte ich jedem von uns so ein Schild auf die Stirn kleben. Da stehen vier Sachen drauf. Von Gott gewollt. Ganz wichtig, von Gott gewollt. Von Gott gemacht. Darüber werden wir sprechen, wenn wir in den Spiegel gucken und unsere Nase uns nicht gefällt. Von Gott gemacht. Dann auch von Gott geliebt. Von Gott geliebt. Und das vierte, von Gott geplant. Da steckt ein Plan hinter. Diese vier Zettelchen, die würde ich uns allen gerne mal auf die Stirn geben. Dass wir immer, wenn wir einander sehen, dass wir sagen, wow, da steht jetzt einer vor mir, der ist von Gott gewollt, von Gott gemacht, von Gott geliebt und von Gott geplant. Wow. Ich bin kein Produkt des Zufalls, ich bin von Gott gewollt und dafür danke ich Gott. Ganz besonders einmal im Jahr, wenn ich Geburtstag habe. Und ich danke Gott auch für die Art und Weise, wie er mich erschaffen hat. Auch wenn ich mir meine Nase vielleicht anders vorgestellt hätte. Wir haben eine Nachbarin, die hatte eine sehr exponierte Nase. Die hat die sich operieren lassen. Jetzt sieht sie so schön und gleichmäßig aus wie eine Barbiepuppe. aber ihre Individualität, ihre Persönlichkeit, ihr Einzigartigkeitsmerkmal, das sie ausgemacht hat im Gesicht, ist weg. Sie wirkt jetzt wie vom Fließband. Ja. Ich hoffe, sie wird diesen Vortrag nie hören. Ich meine das auch gar nicht böse, sondern ich möchte damit nur deutlich machen, gerade die Eigenheiten an uns, wo wir denken, oh Mann, warum habe ich so eine Nase? Das ist vielleicht gerade das, was dich auch als Persönlichkeit ausmacht. Das ist die Besonderheit, wo Gott sagte, da nehme ich mal das für. Ja? Also lasst euch versöhnen, auch für die Dinge an euch, die euch nicht gefallen. Gott hat euch gemacht. Macht euch immer wieder klar, ihr seid aus Gottes Willen und Kreativität hervorgegangen. Ich bin ein verkörperter Liebesgedanke Gottes. Du bist ein verkörperter Liebesgedanke Gottes. Ich bin ein einmaliges Original Gottes. Und deshalb kann ich mich selbst annehmen. Es gibt niemand so wie mich. Gott sei Dank, werden jetzt vielleicht einige sagen. Sowas gibt es nicht nochmal. Absolute Originale. Und schon in meiner Urform als Embryo hat Gott mich gesehen. Psalm 139. Meinen Keim, meine Urform, gemeint ist das Embryo, sahen deine Augen. Also schon in meiner Urform als Embryo hat Gott mich gesehen, gewollt und gebildet und geliebt. Die Auswirkungen dieser Erkenntnis auf die ethische Frage der Abtreibung liegt doch auf der Hand, oder? Und alle Tage meines Lebens hat Gott in sein Buch eingeschrieben. Alle Tage meines Lebens, die noch nicht waren, die erst noch werden sollten, hat Gott in sein Buch eingeschrieben. Mit diesem Bild, auch aus Psalm 139, den verlesenen Versen, will Gott uns sagen, als unser Schöpfer hat er nicht nur den Anfang mit uns gemacht. Jeden Tag, jeden Morgen empfangen wir uns wieder neu aus der Hand Gottes. Jeder Tag ist keine Selbstverständlichkeit, sondern wieder ein Geschenk. Diesen Tag verdanke ich mich, Herr, wieder dir, dass ich ihn habe, dass ich ihn leben darf, dass ich sein darf. Das wird seinen Grund in seinem Willen. Ich kenne ein Geschwisterpaar, da hat er einen ganz schweren Krebs bekommen. Es hieß, er hat nur noch wenige Wochen oder Monate höchstens zu leben. Und dann haben die beiden mir, das ging dann noch viel länger, es geht immer noch. Und dann haben die beiden mir erzählt, dieses Ehepaar, weißt du, Holger, seitdem wir das wussten, hat sich unsere Einstellung komplett geändert. Wir sind überhaupt nicht mehr langfristig so reingegangen, so selbstverständlich, was alles so sein muss, sondern jeden Morgen haben wir gesagt, danke Herr, für die. Wir haben noch nicht mal für 24 Stunden gedankt, weil ich überhaupt nicht wusste, ob das am Ende noch steht. Wir haben gedankt am Morgen für den Tag und wir haben am Abend gedankt für die Nacht und waren jedes Mal ganz gespannt, ob denn danach noch was kommt. Sie sagen, wir haben so ein Bewusstsein und so eine Dankbarkeit in unser Leben dadurch hineinbekommen, durch diesen Mistkrebs, ist so eine intensive Dankbarkeit hineingekommen, diesen jeden Tag neu aus seiner Hand zu empfangen. Sie sagt, wir haben vorher Jahrzehnte mit Gott gelebt, aber das kannten wir nie. Warum das immer nur so geht, ich weiß auch nicht. Aber das ist großartig, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir uns jeden Tag neu aus seiner Hand empfangen dürfen. Alle Tage stehen in seinem Buch, die noch werden sollten, als noch nicht einer von ihnen war. Auch unser letzter Tag. Auch unser letzter Tag liegt nicht in unseren Händen, sondern in Gottes Hand. Die Auswirkungen dieser Erkenntnis auf die ethische Frage der Euthanasie liegt auf der Hand. Das ist die erste Beziehungsebene, in der Gott zu jedem Menschen steht. Gott ist mein ganz persönlicher Schöpfer. Er hat mich gewollt und er hat einen Plan mit meinem Leben, ganz konkret mit meinem Leben. So einen Plan hat er mit niemand anders in dieser Konkretion. Jeder Tag liegt in seiner Hand, auch mein letzter. Gott ist mein Schöpfer. Das ist die erste Beziehungsebene, in der Gott zu jedem Menschen steht. Und daraus folgt noch etwas anderes. Wenn Gott mein Schöpfer ist, dann bin ich ihm auch verantwortlich. Und in diesem Wort verantwortlich, da steckt das Wort antworten drin. Das heißt, ich muss mein Leben einmal vor dem verantworten, der es mir gegeben hat. Und verantworten bedeutet, ich werde gefragt und muss antworten. Ich muss Gott antworten auf die Frage, was ich mit meinem Leben gemacht habe. Und diese Frage, das sage ich mal gleich schon vorab, die wird dem Nichtchristen einmal genauso gestellt werden wie uns als Gemeinde vor dem Bema Christi. Die Frage stellt Gott jedem von uns. Was hast du mit und aus deinem Leben, mit all seinen Gaben und Möglichkeiten, die ich dir geschenkt habe, was hast du damit gemacht? Ich muss antworten auf die Frage, was ich mit meinem Leben gemacht, wie ich gelebt habe. Und deshalb wird mein Schöpfer einmal auch mein Richter sein. Hebräer 9, Vers 27. Es ist dem Menschen bestimmt, wie oft zu sterben? Einmal. Das sind so kleine Nebenentdeckungen. Ja, da redet mir jemand von der Reinkarnation und von immer wiederkommen. Da sage ich, in der Bibel steht, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Ich sage, Gott sei Dank, einmal reicht. Ja. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Also ein ganz kleines Nebenprodukt. Wenn man die Bibel, wenn man da genau darauf achtet, hat man mit einmal eine Antwort auf so eine Fragestellung. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das dürfen wir nicht verschweigen. Gott ist mein Richter. Das ist die zweite Beziehungsebene, in der Gott zu jedem Menschen steht. Und das ist meines Erachtens auch der eigentliche Grund dafür, warum manche Menschen die Existenz eines Schöpfers leugnen. Obwohl die Schöpfung den Schöpfer doch eigentlich so klar bezeugt. So klar, dass Römer 1 sagt, dass diese Gottesoffenbarung uns Menschen gegeben ist, damit wir ohne Entschuldigung seien. Das heißt, Gott sagt, in der Schöpfung ist so eindeutig zu erkennen, dass ein Schöpfer, eine Intelligenz, ein planender Gott dahinter stehen muss. Weil, dass das aus dem Nichts, aus dem Zufallsprinzip heraus entstanden ist, derartig absurd ist und sich nirgends sonst findet, dass diese Schöpfung alleine für sich genommen als Beweis ausreicht für die Existenz Gottes eines Schöpfers. Und Gott wird eine Entschuldigung, oh Mann, ich habe aber in der Schule und weiß ich wie, sonst was gelernt, da gäbe es nichts, da alles so entstanden. Das wird Gott als Entschuldigung nicht gelten lassen. Er sagt, damit sie ohne Entschuldigung seien, darum habe ich in die Schöpfung von die Nase gesetzt. Deshalb habe ich mich da offenbart. Und ich denke, dass trotzdem viele Menschen die Existenz Gottes leugnen, nicht, weil das ja im Denken derartig abwegig ist für den modernen, aufgeklärten Menschen, sondern nur, wenn es keinen Schöpfer gibt, dann gibt es auch keinen Richter. Dann muss ich mein Leben auch nicht vor Gott verantworten. Und so ist die Leugnung Gottes meines Erachtens nicht in Wissenschaft und Verstand begründet, sondern schlicht in dem Wunsch, keinem Gott verantwortlich sein zu wollen. So wie ich lebe, darf es Gott nicht geben. Das ist meines Erachtens die eigentliche Wurzel der Leugnung Gottes. Gott als Schöpfer und Gott als Richter. Das sind die beiden Beziehungsebenen, in denen jeder Mensch zu Gott steht. Egal, ob er das will oder nicht. Völlig wurscht. Als Schöpfer und als Richter. In dieser Beziehung steht jeder Mensch vor Gott. Dazu muss er nicht an Gott glauben. Das ist einfach nur so. Diese beiden Beziehungsebenen bestehen völlig unabhängig vom Willen des Menschen. Die Freiheit des Menschen besteht allerdings darin, wie er Gott auf diesen beiden Ebenen begegnet. In Ignoranz und Rebellion oder in Dankbarkeit und verantwortlich im Leben. Bei den meisten Menschen beschränkt sich die Beziehung zu Gott auf diese beiden Ebenen. Auch bei den meisten Religionen beschränkt sich die Beziehung zu Gott auf diese beiden Ebenen. Doch Gott will viel mehr für uns sein als nur unser Schöpfer und Richter. Und deshalb ist die Bibel auch so ein dickes Buch, weil es so viel gibt, was Gott von sich offenbaren möchte. Weil die Selbstoffenbarung Gottes weit, weit über die Offenbarung Gottes als Schöpfer und Richter hinausgeht. Ich habe noch einiges, aber ich denke, für heute Abend reicht's. Ich mache Fortsetzung und schiebe dann halt ein anderes Thema raus und mache das in 4 Teilen. Ich denke, heute ist genug davon. Lasst uns noch zusammen beten. Herr, wir danken dir. Wir danken dir herzlich, dass du als der Schöpfer des Universums dir nicht selbst genügst. Dass du nicht bei dir geblieben bist, in deiner Herrlichkeit, hinter dieser dicken Nebelwand, sondern dass du diese Wand zerrissen hast. Dass du dich uns offenbarst, dass du uns willst und suchst, Beziehung mit uns möchtest. Herr, und wir danken dir für die Fantasie, die Schönheit, die wir von dir in deiner Schöpfung erkennen können. Wie groß, wie schön, wie buntfarbig du in deinem Fantasie, in deinem Wesen, in deiner Kreativität bist. Und Herr, wir danken dir herzlich dafür, dass du auch unser ganz persönlicher Schöpfer bist. Dass es von jedem von uns heißt, von Gott gewollt, von Gott gemacht, von Gott geliebt, von Gott geplant, dass du so hineingreifst in unser Leben, dass das für jeden von uns gilt. Dafür danken wir dir herzlich und beten wir dich an. Amen. Fast die Hälfte.
Ja, klar.